Das große Ding, warum Leute immer sagen, okay, beim Leistungssport muss man aufpassen mit Diabetes, ist, dass man halt Gefahr läuft, in den Unterzucker zu kommen. Und um das zu verhindern, muss man wissen, okay, wie stark wirkt sich jetzt der Sport auf meinen Zucker aus.
Hi, willkommen zum Techniker Boulder Bundesliga Podcast. Der Podcast mit Bundesliga-News und Wissen zum Thema Bouldern und Gesundheit. Für dich an jedem Spieltag der Techniker Boulder Bundesliga. Ich bin Juliane Fritz und ich begleite dich auf dem Weg ins ROCKS Jena. Leistungssport und Diabetes, geht das zusammen? Yannick Nagel ist Profikletterer und bei seiner Diagnose im Jahr 2020 hat er oft gehört, dass das nicht so gut zu vereinbaren ist. Die Gefahr der Unterzuckerung sei zu groß. Heute weiß er mehr und er war sogar 2022 deutscher Meister im Lead und er teilt hier im Podcast seine Erfahrungen. Was können Boulder-Trainerinnen und Trainer von einem Schulsportlehrer lernen? Jakob Gorbunov ist ehemaliger Sportlehrer und gibt heute Kids-Kurse in der ROCKS Kletter- und Boulderhalle Jena. Wie man so einen Haufen quirliger Kids organisiert und motiviert, dazu hat er einige Tipps. Viel Spaß mit den Interviews. Yannick Nagel ist Teil des DAV-Nationalkaders, war 2022 deutscher Meister im Lead und ist auch bei der Techniker Boulder Bundesliga öfter mal mit dabei und dann gerne auch im Deutschlandcup-Finale zu sehen. Was vielleicht einige nicht wissen, ist, Yannick hat Diabetes und das beeinflusst natürlich sein Leben als Profiathlet. Wie genau, das wird er uns jetzt hier im Interview erzählen. Hallo Yannick.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Es freut mich auch sehr, weil über dieses Thema habe ich noch nie mit jemandem gesprochen. Ich bin sehr gespannt. Und ich habe ja mitbekommen, dass es dir wichtig ist, den Menschen zu zeigen, dass du mit Diabetes lebst und dass man es schaffen kann, auch auf hohem Niveau Sport zu machen. Warum ist es dir so wichtig, das nach außen zu tragen?
Ja, ich glaube, das geht zurück zu meiner Diagnose, als ich die bekommen habe. Das war schon eine sehr große Motivation zu wissen, okay, es gibt Leute, die das machen und es gibt Leute, die das auch auf hohem Niveau und als Profisportler gemacht haben. Ja, weil gerade wenn man das bekommt als Jugendlicher, als Kind, wird es von den Ärzten nicht so vermittelt, dass das so einfach kombinierbar ist. Die sind da eher immer etwas zurückhaltend. Und für mich war das dann schon damals ein großes Ding zu wissen, okay, es geht, und dann hat mich das auch nicht so viel weiter belastet.
Ja, das heißt, du hast auch bewusst dir Athleten angeguckt, die das ähnliche Thema haben. Wer ist denn da zum Beispiel bekannt?
Also für mich war es hauptsächlich der Matthias Steiner, der Olympiasieger im Gewichtheben. Es gibt natürlich noch ein paar andere Beispiele, die sind dann eher aber so Mannschaftssportler oder Ausdauersportler. Und das Gewichtheben kommt dem Klettern schon am nächsten. Und ja, es waren eher meine Eltern, die dann nach Leuten gesucht haben, weil für mich war das Einzige, kann ich damit noch weiter klettern und kann ich damit auch Leistungssport klettern? Dafür haben meine Eltern dann so ein bisschen rumgesucht und es gibt natürlich nicht so viele Beispiele leider. Deshalb bin ich sehr froh, jetzt auch zumindest so ein bisschen ein Beispiel als Vorbild vielleicht für andere reinzurutschen.
Das ist echt cool, ja. Ich würde mal noch so einen kleinen Definitionsblock vorher machen. Du kannst mich da auch gerne noch ergänzen, damit auch klar ist, worüber reden wir, wenn wir über Diabetes reden. Also Diabetes ist eine Stoffwechselkrankheit. Man nennt sie auch die Zuckerkrankheit, weil der Körper kann Kohlenhydrate, also Zucker, nicht gut verarbeiten. Das liegt an dem Hormon Insulin, das zu wenig vorhanden ist oder nicht richtig arbeitet. Dadurch hat man erhöhte Blutzuckerwerte. Das kann Schäden im ganzen Körper hervorrufen und das kann sehr vielfältige Folgen haben. Je nach Art des Diabetes kann es sein, ein Herzinfarkt, Schlaganfälle, Sehbeschwerden und Erblindungen, Nervenerkrankungen, die sich durch Taubheit oder Schmerzen zeigen. Und das sind nur ein paar Symptome. Ja, also das ist noch gar nicht alles. Yannick, vielleicht nochmal von dir. Ist das so, wie du auch Diabetes erklären würdest? Oder was fehlt uns noch? Was würdest du sagen, fehlt jetzt vielleicht den Hörerinnen und Hörern noch, um das besser zu verstehen?
Ja, ich bin ein großer Fan von der Erklärung, dass man sich Insulin vorstellt wie der Schlüssel sozusagen für die Zellen, der die Zellen öffnet, damit der Zucker, der im Blut schwimmt, in die Zellen kommt und unsere Zellen sozusagen mit Energie versorgt. Und wenn die Bauchspeicheldrüse kein Insulin mehr produziert, das ist bei Typ 1 der Fall, oder bei Typ 2, dass sozusagen man sich vorstellt, dass der Körper nicht mehr genug Insulin produziert, weil man mehrere Schlüssel braucht, um die Zellen zu öffnen sozusagen, kann man sich das ganz gut vorstellen, dass die Zellen eben nicht mehr mit genug Insulin geöffnet werden, damit der Zucker sozusagen in die Zellen kommt. Und dann hat man einen erhöhten Blutzucker, der eben im Blut, also Zucker, der im Blut schwimmt. Und der Körper nicht mehr genug Energie bekommt, obwohl man genug Energie isst.
Mhm. Okay, ja, danke. Das ist nochmal eine sehr schöne bildliche Erklärung dafür. Dann kommen wir mal zu dir. Also seit wann lebst du mit Diabetes? Wie hat das angefangen? Wie hat es sich auch gezeigt bei dir?
Ja, ich habe Diabetes jetzt seit 2020. Das heißt also, seit ich 14 bin, im Januar habe ich Diabetes bekommen und ich kam gerade von einem halben Jahr Ausland aus Kanada zurück und habe dann in der Winterzeit in einem ja, relativ kurzen Zeitraum fast 10 Kilo verloren und super, super viel Wasser getrunken, bin super schwach geworden und habe mich einfach super schlecht gefühlt. Und das sind so ja die typischen Symptome, mit denen man dann zum Arzt geht. Und die wussten relativ schnell, was es ist. Und dann testet man sozusagen den Blutzucker und sieht relativ gut, dass der viel zu hoch ist. Und dann wissen die, was mit mir anzufangen ist sozusagen.
Und wie wurde dann direkt gehandelt? Was passiert nach so einer Diagnose?
Ja, ich war dann über eine Woche stationär in der Klinik. Dann wird man sozusagen erstmal wieder auf ein normales Niveau zurückgebracht, weil der Körper natürlich völlig überfordert ist, einen viel zu hohen Blutzucker hatte und kein Insulin mehr selber produziert hat. Und dann wird einem sozusagen Insulin gespritzt und man lernt, wie man damit umzugehen hat, kriegt sozusagen ja mitgeteilt, wie man seinen Blutzucker kontrollieren kann, wie man berechnet, wie viel Insulin man braucht. Und dann durfte ich nach Hause und seitdem muss ich mich immer spritzen zum Essen.
Weiß man eigentlich, woher das kommt?
Es ist bewiesen, dass man eine erbliche Bereitschaft braucht. Das heißt also, es muss irgendwo das Gen in der Familie sein, damit man Diabetes bekommen kann. Das muss aber nicht ausgelöst werden, sondern das wird dann vermutlich ausgelöst durch irgendeinen Infekt, den man mal bekommt. Und es ist sozusagen ein bisschen noch zusätzlich Pech, wenn man diese erbliche Bereitschaft hat.
Und es gibt ja verschiedene Formen von Diabetes. Welche Form hast du und was zeichnet die aus?
Ich habe Typ 1, also grundsätzlich unterscheidet man zwischen Typ 1 und Typ 2 Diabetes. Typ 2 Diabetes ist das, was die meisten sozusagen unter Diabetes verstehen, also das Altersdiabetes oder wenn man sich eben lange Zeit sehr ungesund ernährt hat, dass der Körper eben eine hohe Insulinresistenz aufbaut und nicht hinterherkommt sozusagen. Ich habe Typ 1 Diabetes. Bei mir ist es so, dass meine Bauchspeicheldrüse gar kein Insulin mehr produziert und ich sozusagen all mein Insulin über Spritzen zuführen muss, jedes Mal, wenn ich Kohlenhydrate esse. Das Problem ist, man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass wenn ich Kohlenhydrate zu mir nehme, müssen die irgendwie in die Zellen kommen und dafür ist das Hormon Insulin zuständig. Und dadurch, dass ich das nicht mehr habe, würde der Zucker einfach weiterhin in meinem Blut schwimmen und somit sozusagen die Blutgefäße verstopfen. Deshalb ist es super wichtig, dass ich mich sozusagen jedes Mal, wenn ich Mahlzeiten mit Kohlenhydraten esse, mich für die Kohlenhydrate spritze und die passende Menge Insulin hinzuführe, damit ich eben nicht über lange Zeiträume zu hohen Blutzucker habe, was dann dafür sorgen würde, dass ich Langzeitschäden von mir trage, wie zum Beispiel die vorhin schon genannten Herzinfarkt oder Blindheit oder was eben durch Verstopfung der Blutgefäße kommt. Und was dann natürlich auch dadurch, dass ich mich immer manuell selber Insulin spritzen muss. Wenn ich mich verrechne oder zu viel Insulin spritze, dann sind es eher kurzzeitige Gefahren. Dadurch, dass wenn ich zu viel Insulin spritze, komme ich in den Unterzucker und würde ohnmächtig werden.
Das heißt, du musst immer sehr genau berechnen, wie viel du isst, wie viel Kohlenhydrate da drin sind und was das halt bedeutet für diese Insulinmenge, die du spritzen musst. Das heißt, du trackst total deine Ernährung immer mit.
Genau, ja. So langsam kommt man dann auch rein, wenn man das ein paar Jahre hat, dann weiß man ungefähr, wie viel Gramm Kohlenhydrate in einer normalen Mahlzeit sind und dann schätzt man am Anfang und gerade im Krankenhaus kriegt man es noch beigebracht, dass man alles abwiegt und dann mit einem bestimmten Faktor rechnet. Das mache ich nicht mehr ganz so, sondern man schätzt eher so ein bisschen und guckt, okay, wo stehe ich gerade? Ich habe auch einen Sensor am Arm, der meine Gewebezucker sozusagen zeigt und dann kann ich immer darauf reagieren.
Okay. Heißt das auch, dass du immer so ungefähr die Sachen isst, von denen du auch ungefähr weißt, was da drin ist? Weil, also ich stelle es mir kompliziert vor. Ich würde dann wahrscheinlich immer ungefähr die gleichen Sachen mir kochen, weil ich das da schon für mich durchgerechnet habe.
Ja, gerade wenn es dann in Richtung Wettkämpfe geht oder wenn ich ins Ausland, also auf Wettkämpfe reise, dann ist es schon hilfreich, wenn ich genau weiß, was ich esse und die Sachen habe, die ich kenne, dann habe ich einfach einen stabileren Zucker. Da macht man es sich natürlich deutlich leichter, aber ich probiere auch sehr gerne Sachen aus und dann muss man auch mal in Kauf nehmen, dass es nicht ganz so super funktioniert.
Ist es denn schon mal passiert bei dir, dass du das irgendwie falsch eingeschätzt hast und was dann passiert?
Ja, das passiert schon hin und wieder, dass man sich ein bisschen verschätzt. Gerade wenn es dann ein bisschen höher ist, dann muss man halt nachessen. Das haben die meisten Diabetiker, haben immer halt ein bisschen Traubenzucker oder irgendwas Süßes bei sich, mit dem sie dann gegensteuern können sozusagen. In Trainingsphasen oder in Wettkampfphasen, da spielen dann auch noch andere Hormone eine Rolle, die den Blutzuckerspiegel steigen lassen oder meine Insulinresistenz erhöhen. Dadurch ist es eh immer so ein bisschen ein Spiel, wo man ja gucken muss, korrigieren. Deshalb muss man auch so ein bisschen immer auf sich hören und auf den Blutzucker gucken und dann gegebenenfalls reagieren.
Kannst du das mit den anderen Hormonen nochmal genauer erklären?
Ja, also das einfachste Beispiel zum Beispiel ist, wenn ich gerade in den Tagen vor einem großen Wettkampf, wenn man nervös wird, also durch Adrenalin erhöht sich der Blutzuckerspiegel und dadurch brauche ich deutlich mehr Insulin, um eben den für sozusagen dieselbe Menge an Kohlenhydraten, die ich esse, wenn ich jetzt zum Beispiel vor dem Wettkampf immer dasselbe esse, ich esse eigentlich immer einen Porridge, was ich mir davor abgewogen habe, dann weiß ich genau, wie viel Kohlenhydrate da drin sind. Aber vor einem Wettkampf brauche ich deutlich mehr Insulin, als wenn ich das jetzt ganz normal unter der Woche an einem normalen Dienstag essen würde zum Beispiel. Weil durch das Adrenalin Kohlenhydrate aus der Leber ausgeschüttet werden oder also Zucker aus der Leber ausgeschüttet wird. Andersrum ist es zum Beispiel, wenn ich jetzt im Winter super viel trainiere, ich gehe jeden Tag zweimal am Tag für mehrere Stunden in die Kletterhalle oder pumpen, dann ist mein Körper irgendwann so am Nachbrennen die ganze Zeit, die Muskeln am Regenerieren und können den Zucker sozusagen, also in den Muskeln kann der Zucker auch ohne Insulin aufgenommen werden. Das heißt, mein Blutzuckerspiegel sinkt, ohne dass ich überhaupt Insulin zugeführt habe, was dafür sorgt, dass ich viel weniger Insulin brauche als normalerweise und dann auch mal eine Mahlzeit essen kann, ohne mich zu spritzen.
Okay. Ich kann mir vorstellen, dass man da irgendwie reinkommt, aber es klingt erstmal echt kompliziert.
Ja, ich denke, wenn ein Diabetiker zuhören, die wissen relativ genau, über was ich spreche. Das ist auch, ist zwar sehr individuell und man muss da reinkommen, aber es sind halt so Learnings, die im Leistungssport doch ein bisschen schwieriger sind als beim normalen Diabetiker und beim Nicht-Diabetiker, der Leistungssport macht, muss sich damit auch nicht so befassen.
Was würdest du sagen, was hat da noch in deinem Alltag sich verändert seit der Diagnose, außer das, was wir jetzt ja schon gehört haben?
Ja, ich meine, man muss schon so ein bisschen einfach diszipliniert an die Sache rangehen und kann nicht immer alles machen, worauf man gerade Bock hat, sondern muss auch so ein bisschen auf sich hören. Und was ja für mich relativ ein großer Teil ist, ist, dass man halt immer ein bisschen planen muss. Ja, ich muss immer einen Ersatzsensor dabei haben, ich muss meine Spritzen dabei haben, ich muss immer was zu essen dabei haben. So sind es einfach Sachen, an die man noch zusätzlich denken muss.
Welchen Einfluss kann denn Sport auf Diabetes haben? Und wir reden jetzt noch nicht von Leistungssport, sondern ist Diabetes auch so eine Krankheit, wo man sagt, ja, Sport in so einem, auf so einem mittleren Niveau, ja, kann einen positiven Einfluss haben auf diese Symptome, auf die Krankheit. Wie ist das bei Diabetes?
Ja, in beiden Typen, also Typ 1 und Typ 2 Diabetes, ist Sport super wichtig und kann es deutlich erleichtern, einfach weil man die Menge an Insulin, die man benötigt, deutlich reduzieren kann und einen deutlich flacheren Verlauf von den Blutzuckerkurven haben kann. Dadurch ist Bewegung super hilfreich und kann die Behandlung deutlich erleichtern auf jeden Fall.
Mhm. Du hast jetzt am Anfang vom Interview auch erzählt, dass viele denken, Leistungssport und Diabetes könne man schlecht kombinieren. Wie ist jetzt deine eigene Erfahrung? Also welche Themen sind für dich anders oder schwerer, weil du Diabetes hast? Was findest du besonders herausfordernd?
Ja, das große Ding, warum Leute immer sagen, okay, beim Leistungssport oder generell bei richtig viel Sport muss man aufpassen mit Diabetes, ist, dass man halt Gefahr läuft, in den Unterzucker zu kommen, was ich ja vorhin erwähnt habe, und dann wird man ohnmächtig, was natürlich ja sehr gefährlich wird. Und um das zu verhindern, muss man eben wissen, okay, wie stark wirkt sich jetzt der Sport auf meinen Zucker aus? Das ist was zum Beispiel, wo ich immer dran denken muss. Okay, habe ich genug Zucker dabei für diese Trainingseinheit? Habe ich genug gegessen vor dem Training, um dem Effekt des Nachbrennens der Muskeln sozusagen gegenzuwirken? Jetzt gerade für den Leistungssport, das viele Reisen erschwert den Zuckerverlauf so ein bisschen und erfordert einfach ein bisschen mehr Planung. Aber wenn man sich da ein bisschen reinfuchst und mit der gewissen Disziplin rangeht, dann steht sich dem überhaupt nichts im Weg und man hat an sich genau die gleichen Bedingungen wie jemand, der keinen Diabetes hat.
Mhm. Hast du eigentlich, als das losging, dir irgendeinen Experten oder eine Expertin holen können, um quasi da gemeinsam das ranzugehen? Oder ist das alles, hast du das alles selber ausprobiert, wie Leistungssport und Diabetes für dich funktioniert?
Es gibt natürlich so ein paar Leute, die was dazu geschrieben haben oder dazu geforscht haben. Ich bin jetzt auch mit der Challenge D sozusagen in einem Programm, was
Challenge D?
Challenge Diabetes sozusagen, die so ein bisschen Leistungssport und Diabetes kombinieren und da auch mehr forschen. Das ist was, wo ich jetzt die letzten anderthalb Jahre mehr mache.
Du engagierst dich da und also was machst du da?
Ich werde da betreut sozusagen von Leuten, die Sportler betreuen mit Diabetes. Und das hilft natürlich zu sehen, okay, wie machen das andere? Aber einen Großteil, gerade auch in den ersten Jahren, war ich einfach nur betreut als normaler Diabetiker und musste mir die ganzen individuellen Sachen zum Sport selber aneignen. Und habe da mit meinen Eltern sehr viel experimentiert und viel gelernt, würde ich mal so behaupten.
Dann würde ich jetzt zum Schluss noch mal etwas weg von dem Thema Diabetes, weil hier im Techniker Boulder Bundesliga Podcast rede ich ja grundsätzlich mit den Athletinnen und Athleten gerne auch über ihr Training, auch im Hinblick darauf, was können die Hörerinnen und Hörer da auch daraus mitnehmen. Also Frage an dich, wie gestaltest du dein Training? Wie ist zum Beispiel deine Woche aufgebaut?
Ja, ich habe ja jetzt das Glück, dass ich einen der Förderplätze bei der Bundeswehr bekommen habe, in der Sportfördergruppe, und deshalb ist mein Fokus zu 100% auf dem Sport. Ich mache sozusagen nichts nebenher außer dem Sport. Ich wohne jetzt seit Oktober in Augsburg und ich bin großer Fan von den Doppeleinheiten, also Doppelsessions, sodass ich morgens trainiere, dann mache ich eine lange Mittagspause und dann gehe ich abends nochmal trainieren. Das mache ich so ungefähr dreimal die Woche, dass ich Doppelsessions mache und dann die anderen Tage mache ich einzelne lange Einheiten. Das ist so mein Alltag. Der ist sehr cool, muss ich zugeben.
Ja, können, glaube ich, auch gar nicht. Also wenn du jetzt mal guckst, wie viele Athleten in Deutschland können das so auf die Art und Weise machen, wie du das machst. Also dass es wirklich der Hauptinhalt ist.
Ja, man muss natürlich sagen, ein Großteil der anderen Athleten im deutschen Team studieren nebenher. Ich denke, das ist auch was, was ich für die nächsten Jahre anpeile. Das nimmt natürlich auch so ein bisschen Druck aus dem Klettern und lenkt so ein bisschen davon ab. Ich denke, das merke ich schon auch so ein bisschen, dass wenn man nur den Sport hat oder zumindest 100% auf dem Sport fokussiert ist, dass so ein bisschen die Ablenkung fehlt und man sich dann doch viel Gedanken macht zu, wie gut läuft mein Training gerade, und sich da ein bisschen zu sehr reinsteigern kann. Aber ja, ich bin in einer sehr privilegierten Position, das als Profisport sozusagen mit vollem Fokus ausüben zu können.
Wenn du gerade sagst, dass du noch darüber nachdenkst, vielleicht zu studieren, wie alt bist du eigentlich?
Ich bin 19, also ich habe letztes Jahr mein Abi gemacht und die letzten zwei Jahre habe ich den Sport ja schon als sozusagen Profisport gemacht. Das waren schon zwei eher anstrengende Jahre, würde ich mal so behaupten. Gerade auch letztes Jahr mit Abitur und Olympic Qualifying Events war das schon ganz schön viel, deshalb genieße ich das gerade sehr.
Mhm. Dann nochmal zum Thema dein Training über die Woche verteilt. Wie teilst du diese Trainingseinheiten auf? Also gibt es irgendwie Tage, wo du den Fokus hierauf oder darauf richtest, und wie sieht das aus?
Ja, also ich bin ungefähr fünfmal die Woche wirklich an der Wand, was dann auch sozusagen richtig auf die Finger und Gelenke geht. Und zweimal die Woche mache ich sozusagen einen Ruhetag für die Finger. In der Regel habe ich einen Ruhetag, wo ich wirklich nur Cardio mache, also zum Beispiel laufen gehe, dehnen, Mobilität oder mich aufs Fahrrad setze, und einen Tag in der Woche, wo ich Cardio und Gym, also Studio-Einheiten mache, und fünfmal die Woche bin ich an der Wand, also entweder an der Definierwand, an der Boulderwand oder halt Leadklettern.
Sehr cool. Was war eigentlich das, wo du am ehesten gemerkt hast, jetzt seit du so intensiv auch trainieren kannst, wo du am ehesten gemerkt hast, welchen Effekt das hat?
Ja, also ich würde sagen, die Regeneration spielt halt eine super große Rolle. Es macht halt einen Unterschied, ob ich morgens trainiere und dann 8 Stunden in der Schule sitze und dann wieder trainieren gehe, oder ob ich halt genau das essen kann, genau dann essen, wenn ich es brauche sozusagen, um perfekt mit der richtigen Energie in die Trainings reingehen zu können. Ich würde sagen, das merkt man dann schon, dass halt jedes Training deutlich mehr Qualität hat.
Und hast du das in Ergebnissen gemerkt oder in Projekten, die du hattest, dass da dann irgendwann etwas ging, was vorher nicht möglich war?
Naja, das sehen wir dann vermutlich dieses Jahr, ne? In der Saison. Noch war der Winter nur Aufbau. Und es wurde gerade der Grundstein gelegt. Und ob das sich ausgezahlt hat, sehe ich jetzt in den nächsten Monaten.
Janik startet durch. Sehr gut.
So der Plan.
Ja, ich bin gespannt. Dann können wir mal einen kurzen Blick auch noch in die Vergangenheit werfen. Ich finde es immer ganz spannend, wenn Leute so ihre Trainingsziele beschreiben und wie man sich auf den Weg begibt. Also hattest du in der Vergangenheit ein Trainingsziel, an dem du dann sehr hart gearbeitet hast, und kannst du beschreiben, wie du das versucht hast zu erreichen oder auch erreicht hast?
Ja, also ich denke, 2023 war schon wirklich so mein Durchbruchjahr, würde ich mal so behaupten, gerade auch von den Erfolgen her. Und für die Jugendweltmeisterschaft in Korea 2023 im August, das war so mein erstes Mal, wo ich richtig auf einen Highlight hintrainiert habe. Und da habe ich wirklich, gerade weil es dann so in den letzten Wochen, Monaten vom Schuljahr, konnte ich da die Schule auch ein bisschen mehr schleifen lassen. Und habe wirklich alles, was ging, in den Sport gedrückt und gemerkt, wie viel Spaß ich dabei habe, sozusagen auch für den Prozess am Trainieren und mal so mit diesem Tunnelblick alles zu probieren und alle Kleinigkeiten umzustellen auf den Sport. Und ja, da hatte ich ja dann auch das Glück, dass es sich ausgezahlt hat in Korea. Deshalb war das, glaube ich, schon so mein größtes Trainingsziel und Highlight.
Also was hast du in deinem Training da vielleicht anders gemacht? War das einfach nur mehr von allem oder hast du was Spezielles trainiert?
Ja, ich glaube, der Großteil des Teams sozusagen oder der Profisportler haben gar nicht so die Kapazität, dann nochmal mehr zu trainieren, wenn man sagt, ich trainiere auf ein Ziel hin, sondern es sind dann sozusagen die Sachen drumherum. Ja, wie, also man kann natürlich mehr Mentaltraining, also ich habe mehr Mentaltraining gemacht, ich habe deutlich besser auf meine Ernährung geachtet, auf meine Regeneration, ja, wie viel gehe ich in die Sauna, gehe ich zum Physio, wie viel dehne ich, ja, also gerade solche Sachen, mich abends nochmal zu rollen, das fällt dann schnell weg, wenn man noch viele Sachen drumherum hat und ja, wenn man dann sozusagen sein Ziel vor Augen hat, dann kriegt man sich doch eher aufgerafft, die Sachen noch zu tun.
Und wenn du jetzt noch etwas weitergeben könntest an die Hörerinnen und Hörer, also Leute, die bei der Techniker Boulder Bundesliga mitmachen, die ja auf ganz unterschiedlichen Niveaus unterwegs sind, ne? Also das sind Leute, die gerade anfangen, die sind fortgeschrittener oder die sind halt schon ziemlich weit. Wenn du etwas weitergeben könntest an Leute, wo du sagst, das wäre mal richtig cool, wenn ihr das mal ausprobiert, das bringt euch vielleicht weiter, was wäre das?
Ja, ich denke, das ist ja doch sehr individuell, aber ich glaube, was jedem wirklich hilft, ist, Boulder zu probieren mit Leuten, die stärker sind als man selber und auch Züge zu probieren, die man eigentlich gar nicht kann und sich da mal richtig reinzufuchsen, auch wenn es dann nachher wirklich 30 Minuten einfach einen Boulder probieren, wo man nicht so richtig ein Ticket hat, aber zu verstehen, okay, wo fehlt's mir denn, und diesen Zug immer und immer wieder zu machen, das, glaube ich, bringt einen nochmal richtig voran, egal auf welchem Level man jetzt ist, so ein bisschen ja über sein Level drüber zu gucken und mal reinzuschnuppern, okay, wo will ich denn hin und was sind das für Züge? Ja.
Was würdest du sagen, was motiviert dich, immer mal wieder auch Dinge auszuprobieren, die sich erstmal nicht so machbar anfühlen?
Das ist eine schwierige Frage. Ich bin da auch eher schlecht. Ich mag die Sachen lieber, wenn ich
so
schnell schaffe.
Du hast es gerade als Tipp weitergegeben.
Ja, ich weiß. nee, ich denke, gerade wenn ich mir vor Augen halte, okay, wo will ich denn hin? Was ist mein Ziel? Und ich arbeite darauf hin, irgendwie besser zu werden. Und wenn ich mir das dann vor Augen halte, sozusagen, okay, das trainiert, das macht mich jetzt besser, dann ist das, glaube ich, meine Motivation.
Okay. Und kannst du uns vielleicht noch einweihen, was jetzt aktuelle Ziele sind im Blick auf die kommende Saison? Wo willst du hin? Worauf trainierst du in den nächsten Wochen hin?
Ja, ich habe mich dieses Jahr zumindest mal vorläufig auf nur Lead-Klettern fokussiert, also zumindest auf der Weltcup-Ebene, dass ich einmal die ganze Lead-Weltcup-Saison mitmache. Dafür muss ich mich jetzt noch vollständig qualifizieren, aber das ist das große Ziel, sozusagen die Weltcup-Saison komplett mitzumachen und dann da gut abzuschneiden. Also ich will auf jeden Fall die ganzen Halbfinals machen und dann gucken, wie weit ich mich da etablieren kann in der Weltcup-Szene.
Okay. Alles Gute dafür und ich hoffe mal ganz stark, dass das trotzdem heißt, dass du auch mal bei der Techniker Boulder Bundesliga vorbeiguckst, auch wenn das kein Lied ist.
Bouldern tue ich ja so oder so noch viel im Training. Gerade für die Maximalkraft ist das ja auch im Lead super wichtig. Deshalb lohnen sich die Boulder Bundesliga Wettkämpfe immer noch sehr für mich und da wird man mich auf jeden Fall noch ein paar Mal sehen.
Das ist wunderbar. Dann also auf eine gute Saison und auf ein Wiedersehen dann auch bei der Bundesliga. Danke dir.
Dankeschön.
Jakob Gorbunow ist nicht nur der Leiter der Technikerbulder Bundesliga, in seinem früheren Leben war er Sportlehrer und neben seinem Job für die Liga leitet er heute noch Kinderkletterkurse in der Rocks Kletterhalle in Jena, also dem aktuellen Standort der Technikerbulder Bundesliga. Und ich will mal behaupten, Jakob hatte eine sehr spannende Perspektive, denn so ein umfassendes pädagogisches Wissen, wie man mit Kindern im Sportunterricht arbeitet, das haben Klettertrainerinnen und Trainer oft nicht. Das habe ich in Gesprächen in der Szene immer mal wieder gehört. Und deshalb finde ich, können in der Szene einige davon profitieren, wenn wir da mal drüber sprechen. Also was können Klettertrainer und Trainerinnen eigentlich von einem Sportlehrer lernen? Ich bin sehr gespannt auf dieses Gespräch. Hallo Jakob.
Hallo Juliane. Ja, umfassendes Wissen, das müssen wir erst noch mal prüfen, glaube ich.
Ob das auch so ist. Wie lange bist du raus aus dem Job jetzt?
Ich habe mein Referendariat 2021 abgeschlossen. Dann ging es direkt los mit der Liga. Ich bin praktisch also direkt aus der Ausbildung, aus der Lehrerausbildung dann zur Liga gegangen.
Okay, aber du hast diese Erfahrung, mit Kindern im Sportunterricht zu arbeiten, gemacht
ja.
In der Schule.
Also das haben natürlich Leute, die dann 5, 10 Jahre noch weiter in dem Lehrerberuf weitergearbeitet haben, haben das natürlich viel mehr. Und ich hoffe auch, alle Lehrer und Lehrerinnen da draußen, ihr entschuldigt das bitte, wenn ich auch den einen oder anderen Murks hier erzähle. Ich hoffe, das einfach nach bestem Wissen und Gewissen ein bisschen vermitteln zu können, wie die Lehrerausbildung praktisch immer noch einen Einfluss hat auf meine Juniorclubs.
Nennen wir es ist eine Inspiration oder ein möglicher Weg, wie man so eine Kurse leiten kann.
Genau, ja. Also es hat auf jeden Fall einen Einfluss. Klar, die Ausbildung ist da und ich nutze das auch. Aber da haben natürlich auch noch ganz andere Sachen einen Einfluss drauf.
Du hast gerade schon das Wort Juniorclubs gesagt. So nennen sich diese Kurse, die du da machst in der Halle, oder?
Genau, also bei uns heißt es praktisch die Kinderkletterkurse Juniorclub, beziehungsweise am Montag habe ich immer noch eine Stunde Mini-Juniorclub mit meinen kleinen Rocks-Rabauken. Die sind dann noch ganz klein.
Cool. Zum Einstieg erstmal wollte ich noch fragen, wie ist es eigentlich, also dass du diesen Job jetzt noch machst, nebenbei, neben der Liga, liegt es daran, dass du diesen Lehrerjob so ein bisschen vermisst oder dieses Arbeiten mit Kindern noch so ein bisschen vermisst?
Ja, voll. Also die Entscheidung, damals zur Liga zu gehen, das war wirklich 0,0 eine Entscheidung gegen den Lehrerberuf. Die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen in der Schule, das ist für mich irgendwie so natürlich und selbstverständlich. Das funktioniert so gut, dass ich das wirklich gerne gemacht habe. Und ja, wer weiß, wo mich das Leben noch hintreibt. Ich habe auf jeden Fall immer noch das Gefühl, ich könnte jederzeit zurück auch in die Schule gehen und auch da viel Freude dabei haben. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich nur so arbeiten würde, wie ich für die Liga arbeite, dann würde mir einfach wirklich ein ganz, ganz großer Teil fehlen. Und das ist eben die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Und ich bin da total dankbar, dass ich da im Rocks immer noch meine 5 Stunden die Woche so toll mit den Kindern arbeiten kann.
Ja, voll cool. Und du hast ja wunderschönerweise eine kleine Aufnahme gemacht mit deinen Kiddies, eine Umfrage. Und die wollen wir uns jetzt mal anhören, weil die können ja auch darüber erzählen, was sie so motiviert und warum sie die Kurse bei dir so gerne besuchen. Und da hören wir jetzt mal rein.
Wie hat denn dich das Klettern verändert?
Also ich bin jetzt auf jeden Fall optimistischer, weil das war auch ganz oft so, dass man irgendeine Route machen musste und dass man dann halt das immer weiter probieren wollte, bis man es dann irgendwann geschafft hat.
Ja, ich kann mich dadurch in der Schule besser konzentrieren. Wenn ich einen Test zum Beispiel schreibe, denke ich einfach ans Klettern, das beruhigt mich dann.
Ich habe nicht mehr so viel Angst, wenn ich hochkletter dann und runterfall. Ich habe keine Höhenangst mehr.
Ja, also ich merke schon, dass es mir teilweise auch beim Konzentrieren hilft. Und gerade auch so beim Sport zum Beispiel, wenn es um die Höhe geht. Früher fiel mir das immer relativ schwer, sowas. Und durch das Klettern merke ich auch, dass ich in sowas auch besser geworden bin.
Ich bin einfach sportlicher, ich habe neue Freunde kennengelernt und es macht einfach total viel Spaß.
Zum Beispiel in der Schule, da reden wir, also weil in meiner Klasse gibt es auch noch andere Personen, die klettern halt. Da tauscht man sich halt so ein bisschen aus.
Macht mir Freude, weil ich dann Leute habe, mit denen ich mich darüber unterhalten kann, die verstehen, wie viel Spaß das machen kann.
Das waren deine Kiddies.
Jawohl, liebe Grüße. Waren ganz aufgeregt bei der Aufnahme alle.
Waren alle aufgeregt, ja.
Ja,
ja, aber voll cool, dass du es aufgenommen hast. Und ich finde, da kommen auch so all diese Aspekte raus, die ja wir auch irgendwie so cool finden am Klettern oder am Bouldern. Also man hört da so raus, diese sozialen Aspekte finden die cool. Dieses allgemein, ich bin sportlicher, ich bin fitter, aber das macht auch mental was mit mir. Sowas haben die ja auch erzählt und das ist ja einfach voll cool zu hören.
Ja, voll. Und ich glaube, die haben auch noch gar nicht so komplett gecheckt, was das alles mit denen macht, das Klettern. Bei den Kindern geht es halt wirklich darum, Freunde treffen, Spaß haben, ein neues Ziel erreichen, sich austoben. Also da sind die Ziele nochmal ganz anders, ja.
Ja, voll schön. Wie alt sind denn die Kinder eigentlich und was ist so inhaltlich das Thema?
Also ich habe einen Kletterkurs immer montags, der geht eine Stunde und da sind Kinder im Grundschulalter mit dabei, von der 2. bis zur 4. Klasse. Und bei denen geht es wirklich darum, einfach so viel Bewegungszeit wie möglich zu ermöglichen. Die kommen von der Schulbank und müssen sich einfach mal so richtig, richtig austoben. Und ja, da geht es einfach darum, so ein bisschen zu gucken, wie verhalte ich mich natürlich sicher in der Kletterhalle, dass sie sich nicht verletzen, wenn die da eben dabei rumtoben und dann, dass sie aber einfach wirklich Spaß haben und ein bisschen die Energie loswerden. Und bei den Größeren, die sind von 11 bis 17 Jahre alt, alles mit dabei. Jetzt die O-Töne, die wir gehört haben, die waren alle so bis 13 Jahre alt. Die wollen dann auch mal ein bisschen besser werden, wollen einen neuen Grad erreichen. Aber auch die wollen vor allem ja, in ihrer sozialen Gruppe mit ihren Freunden zusammen klettern. Es geht weniger darum, jetzt wirklich Leistungssport zu betreiben oder die da in irgendwelche Leistungsgruppen reinzubringen. Ich bin total happy, dass ich auch bei mir in der Gruppe Kinder mit dabei habe. Also wir haben zum Beispiel die Mia gehört, die jetzt im Thüringen-Kader auch angekommen ist und zu ihren ersten Wettkämpfen fährt. Oder der Moritz, der begleitet mich immer, der war jetzt in München bei der Deutschen Jugendmeisterschaft und sowas auch mit dabei. Also wir haben da schon auch Kinder, die super, super gut sind. Die sind aber dann im Donnerstagskurs und nicht bei mir. Und bei mir ist es wirklich, geht es um den Breitensport und um Kinder, ja, denen ich eigentlich beibringen möchte, wie kann ich auch später noch ein bisschen bouldern und denen den Raum bieten möchte, einfach sich so wirklich freudvoll mit diesem Sport zu beschäftigen.
Okay. Was ich spannend finde, du hast mir vorab erzählt, dass du guckst, was eigentlich deine Rolle als Lehrer oder als Trainer ist und du fragst dich, wer möchtest du da sein, welche Art von Trainer, was auch bedeutet, dass du reflektierst, wie deine Lehrer damals auf dich gewirkt haben und wie sie dich geprägt haben. Was kannst du durch dieses Reflektieren darüber sagen, was sind denn deine Schlussfolgerungen daraus?
Ja, also in der Lehrerausbildung nennt man das Lehr-Lern-Biografie. Da geht es eben wirklich genau darum, immer zu reflektieren, wie verhalte ich mich als Lehrer und woher kommt das eigentlich? Und wir Menschen, wir sind ja so gestrickt, dass die Handlung, die wir ausführen, das ist ja jetzt nicht immer klar durchdacht und vorgeplant, sondern ja, meistens handeln wir aus einem Affekt heraus. Und bei Lehrern hat das natürlich einen ganz großen Einfluss, weil die nehmen ihre Erfahrungen, die sie selber als Schüler gemacht haben, als Kinder gemacht haben, und verhalten sich dann selber als Lehrerpersönlichkeit eben auch oft so. Und damit man da so ein bisschen aus so einem Zirkel ausbrechen kann, ist es ganz, ganz wichtig, da seine eigene Lernbiografie zu reflektieren, zu hinterfragen und zu gucken, welche Muster reproduziere ich jetzt eigentlich selber als Lehrer. Und bei mir war das zum Beispiel, also ich war ein sehr, sehr aufgedrehtes, aufgewecktes, unkonzentriertes Kind und sage ich mal, da kam dann ein Deckel drauf oder dann gab es eine Ansage oder dann gab es einen Eintrag ins Hausaufgabenheft oder sonst irgendwas. Ja, gab es jetzt auch nicht alle, ich hatte auch ganz tolle Lehrer, ne? Aber da gab es dann eben so diese klassischen Sachen, wie mit ein bisschen mehr Aufgewecktheit halt umgegangen worden ist. Und wenn ich jetzt selber merke, in einer Situation, wo ich vielleicht nicht so konzentriert bin, wo ich vielleicht selber auch ein bisschen gestresst bin, wenn ich dann auch pampig reagiere, das ist dann so eine Situation, wo ich merke, ey, ist eigentlich Quatsch. Also hier kann ich eigentlich professioneller mit dem Moment umgehen. Für mich ist konkret im Kletterkurs heißt das auch, ne, ich habe es gerade von den Kleinen zum Beispiel gesagt, die in die Halle reinkommen und sich erstmal austoben wollen. Und dann ist da schon nochmal so ein Reflex da, ey, ich will ja eigentlich was mit euch machen. Wir wollen ja auch ein bisschen vorankommen. Jetzt lass mal gemeinsam loslegen. Und wenn ich jetzt aber harsch einsteige ja, und relativ streng da in dem Moment auch bin, dann starte ich gleich mit einer ganz relativ negativen Stimmung in den Kurs mit rein. Und dann ist es mir zum Beispiel total wichtig, da auch direkt wieder, selbst wenn das mal ein bisschen notwendig ist, dass man auch mal ein bisschen strenger ist, auch mal eine Ansage macht, das ist ja auch nichts, was per se Schlechtes ist, trotzdem direkt wieder zurückzukommen, auch auf eine persönliche Ebene, die Kinder zu fragen, wie geht's euch damit, das war jetzt vielleicht ein bisschen hart, habt ihr das gemerkt, ich bin euch aber trotzdem nicht böse, denen dann wieder eine Zuwendung zu zeigen und sowas. Das sind alles Sachen, die man vielleicht selber, also die ich zumindest jetzt selber nicht so erfahren habe dann, was mir eine Unsicherheit auch bereitet hat als Schüler teilweise. Und das sind zum Beispiel so Sachen, die ich jetzt versuche aufzubrechen, dann im Kletterkurs, Kinderkurs einfach anders zu machen. Und das ist auch für jeden ein bisschen anders. Also diese Lernpersönlichkeit, die hat jeder anders entwickelt. Wo komme ich her? Was sind meine Kindheitserfahrungen? Was hat mich geprägt? Und was hat das für einen Einfluss? Und das versucht man eben aus Lehrersicht ein bisschen zu professionalisieren und da konkrete Handlungsanweisung für sich daraus abzuleiten auch.
Als du mir das erzählt hattest mit dieser Rolle, die du da einnimmst und die du da reflektierst, habe ich auch gedacht, bedeutet das sowas wie, dass du überlegst, ob du mehr so ein Lehrertyp sein möchtest als Klettertrainer oder eher so der Kletterbuddy? Spielt das da auch mit rein?
Schon. Als Lehrer hatte ich schon so das Gefühl, dass ich vielleicht ein freundlicher und sehr zugewandter Lehrer bin, aber jetzt auch nicht nur so der Kumpeltyp. Also ich konnte die Kinder ganz gut einfangen, wo man vielleicht denken würde, die kommen ein bisschen mit so einem Kumpeltyp ganz gut klar, weil ich mich vielleicht auch oft so selber wiedergefunden habe, so von früher. Aber da war das dann doch eher, dass auch mal eine klare Ansage vielleicht dann auch nochmal ein bisschen besser hilft. Und jetzt als Trainer, ja, weder das eine noch das andere, würde ich sagen. Also ich habe natürlich eine ganz andere Rolle. Ich bin viel, viel älter. Ich bin auch älter als die meisten anderen Trainer, die da mit dabei sind. Ich bin jetzt erst Anfang 30, aber ist ja doch dann meistens eher ein Studijob und natürlich viel älter als die Kinder. Also da jetzt so zwanghaft einen auf Kletterbuddy zu machen, das kommt mit den Worten meiner Generation etwas cringe, würde ich sagen. Mhm. Aber gleichzeitig ist man natürlich auch nicht so voll in dieser Lehrerrolle drin. Das heißt, was ich versuche immer den Kindern zu geben, ist ein Angebot. Ey, ich bin immer für euch da. Ihr könnt jederzeit mit mir quatschen. Ich setze euch in einen Rahmen, in dem wir das Training gemeinsam machen und ja den Spaß am Sport gemeinsam auch erleben können. Aber ich bin nicht euer Buddy und versuche trotzdem eben so eine, ja, ein bisschen auf eine erwachsenere Ebene da eine Beziehung aufzubauen.
Und wie ist das mit dieser Rolle, die du da versuchst einzunehmen? Hat die so eine Offenheit, dass du auch mal mit den Kids über ein anderes Thema sprichst, was jetzt nicht kletterspezifisch ist, weil die das halt gerade beschäftigt, oder wie ist das?
Ja, also das ist auf jeden Fall total da. Das ist auch ganz wichtig. Den Kindern geht ganz, ganz viel im Kopf rum. Wie war es in der Schule? War es gut, war es schlecht? Haben sie Hunger? Was ist am Wochenende passiert? Also da ist ganz viel da bei denen und das will natürlich auch raus und da irgendwie dann abzublocken, das wäre auch Quatsch.
Mhm. Ich habe dich ja vorab gefragt, was bedeutet das eigentlich, dass du ehemaliger Sportlehrer bist und was machst du vielleicht durch deinen Background anders im Training? Und du hast gesagt, da gibt es ein paar Themen, nämlich die Strukturierung des Trainings könnte eventuell bei dir anders sein und die Organisation der Kindergruppen. Jetzt müssen wir mal gucken, was das alles bedeutet. Also was bedeutet das, eine Trainingseinheit mit diesem Hintergrundwissen, was du hast, zu strukturieren? Du hast gesagt, da folgen dann verschiedene Phasen aufeinander und es ist wichtig, wie man von einer Phase in die andere überleitet. Kannst du das genauer beschreiben?
Ja, auch hier nochmal der Disclaimer, was ich jetzt versuche vielleicht zu erklären, das sind alles so ein bisschen Ideen, auch so die so idealtypischen Wege, an die ich mich jetzt erinnere aus dem Referendariat und dem Studium. Bitte nagelt mich nicht fest, wenn da jetzt irgendwelche Sachen auch ein bisschen falsch sind. Und vor allem auch, das ist so ein bisschen so das Idealmodell, was ich da jetzt gerade im Kopf habe. Und das ist aber nichts, was man weder immer im Unterricht nachvollziehen kann, noch was man von irgendwie Klettertrainern, Studis da verlangen kann. Aber ich hoffe, vielleicht gibt es ja ein paar Ideen und dann kann man vielleicht auch so eine kleine Sache mitnehmen. Also zwei Sachen hast du angesprochen. Das eine ist genau die Phasierung und das andere die Organisation. Vielleicht erstmal zur Phasierung. Erstmal fängt es an mit, ich brauche ein Stundenziel. Also was ist eigentlich das Ziel von meiner Einheit, worauf ich hinaus möchte? Und das sind meistens viel, viel kleinere Sachen, als ich das gerade am Anfang so mir vorstelle. Also ich will jetzt, ich habe ja auch Französisch gemacht, ich möchte den Kindern jetzt nicht beibringen in der Stunde, so schreibe ich eine Geschichte in der Vergangenheitsform.
Du warst auch Französischlehrer.
Genau, ich war auch Französischlehrer. Ne? Und dann geht es dann um eine ganz spezifische, die Konjugation von avoir im Singular zum Beispiel. Das sind dann drei Formen. Und das ist alles, was ich in dieser Stunde eigentlich dann erreichen möchte. Oder auf den Sport bezogen, wir haben unterschiedliche Sportarten und da geht es da wirklich in einer Stunde nur darum, wie mache ich eigentlich die untere Annahme beim Volleyballspiel. Und so ist es beim Klettern auch. Also ich versuche mir wirklich ganz, ganz kleine Ziele, sage ich mal, oder so einen ganz, ganz kleinen Fokus zu nehmen, den ich in der Stunde irgendwie versuche zu vermitteln. Gestern zum Beispiel war es so, wir haben jetzt bald Techniker Boulder Bundesliga bei uns in der Halle und da kann man Punkte erreichen und besonders viele Punkte gibt es, wenn man das Ding flasht. Und dann haben wir uns mal überlegt, wie kann man eigentlich so ein Ding flashen? Und dann war mein Ziel, die Kinder können sich gegenseitig Tipps und Hinweise geben, wie sie eine Route erfolgreich durchsteigen können, einen Boulder erfolgreich durchsteigen können. Und dann versuche ich, die Phasen, die ich vorher in den zwei Stunden, die ich zur Verfügung habe, dass ich die so aufeinander aufbaue, dass alles schon irgendwie auf dieses Ziel am Ende ausgerichtet ist. Wir fangen an mit einem gemeinsamen Begrüßungskreis. Da sage ich meistens auch schon, worauf es mir heute in der Stunde ankommt. Dann geht es erstmal in eine allgemeine Erwärmung mit rein. Wird meistens gespielt, Ritualspiele, die immer gut funktionieren. Und dann geht es schon in der spezifischen Erwärmung, also wenn es um die Boulderwand geht oder an die Kletterwand geht, versuche ich schon irgendwie eine Methode auszuwählen, die auf dieses Stundenziel passt. Ne, ich will mich in den Boulderpartys hineinversetzen, will darüber quatschen können. Das heißt, ich nehme dann eine Erwärmungsform, die dazu irgendwie passt. Kann man zum Beispiel machen, Boulder versenken. Ne, ich habe einen Boulder und ich streiche dann immer Stück für Stück einen Griff raus. Oder Koffer packen. Ne, andersrum, ich fange an mit einer Startposition und zwei, drei Kinder zusammen sagen dann immer, der nächste Griff ist dann der. Und dann kletterst du praktisch bis zum nächsten Griff, springst wieder runter und sagst, das ist der nächste Griff, geht das nächste Kind an die Wand und dann bauen die sich praktisch zusammen ihren Boulder. Und dann habe ich schon das Erste, was so ein bisschen auf dieses gemeinsame darüber sprechen halt abzielt. Und dann gibt es praktisch eine Hauptphase, auch so die Hauptbewegungsphase. Da sollen die dann wirklich frei bouldern oder wenn wir an der Kletterwand sind, auch frei klettern und dann aber auch da schon sich gegenseitig testen. Gestern sollten sie dann zum Beispiel ein Kind reinschicken in die Route, wo es vielleicht ein bisschen schwierig wird mit Flaschen, aber das praktisch ein Kind, das schon mal ein bisschen vorturnen kann, haben wir so ein bisschen den Bezug genommen auf die Beta-Seite, die es ja auch bei der Bundesliga gibt, wo man sich die Betas angucken kann. Also wie hilft einem das praktisch, ja, wenn man sich das von anderen schon mal ein bisschen abgucken kann. Und dann währenddessen schaue ich rum, funktioniert das, kann noch mal ein paar Tipps geben, kann selber noch mal einen kleinen Hinweis geben, kann auch in der Phase schon reflektieren, wie ging es dir damit an der Wand, hat dir das geholfen? Genau, wo gab es auf einmal Kinder, die haben dann gestern ihren ersten neuen Schwierigkeitsgrad erreicht, zum Beispiel in der Boulderhalle, fand ich total cool, also hat mich wirklich sehr gefreut. Und dann gibt es auch noch mal eine freie Boulderzeit, das ist auch beim Sportunterricht total wichtig. Und ganz am Ende gibt es nochmal eine Auswertung, wo nochmal geschaut wird, ja, ist euch das bewusst geworden? Habt ihr das Ziel für euch erreicht? Was habe ich auch beobachtet? Dass die Kinder praktisch eine Selbsteinschätzung haben, dass die eine Fremdeinschätzung auch noch mal mit haben und dass denen dann auch ihre Erfolge vor allem aufgezeigt werden. Das ist den Kindern oft gar nicht so bewusst, was die eigentlich gerade geleistet haben und für Erfolge so gesammelt haben. Die wissen nicht, also es gibt auch teilweise Kinder, die sind dann drei, vier Wochen an einem Problem dran, schaffen das dann endlich, gehen runter und sagen, okay, wo ist das nächste? Ist natürlich total cool, aber ja, dem muss ja auch noch mal gezeigt werden, wie cool das eigentlich ist, was sie da gerade so geleistet und geschafft haben, dass das nicht selbstverständlich ist. Genau, und dann habe ich praktisch diese Stunde in unterschiedliche Phasen aufgebaut. Und das ist schon cool, weil was das mit den Kindern macht, ist, die wissen immer, warum mache ich irgendwas. Die Kinder wissen immer, wo sie sind. Und das wirkt sehr, sehr motivierend auf Kinder, weil sie dadurch eine ganz andere Art an Erfolgserlebnissen natürlich auch haben.
Verstehe ich. Und das nächste Ding, hast du gesagt, die Organisation einer Kindergruppe. Da könnte man auch noch das ein oder andere drüber wissen.
Also das war wirklich... Ich hatte in meinem Referendariat, da hatte ich eine 5. Klasse und die waren auch alle todesgoldig, aber also so im Sportunterricht in der Turnhalle mit so einem Sack Flöhe, das war richtig, richtig, richtig anstrengend. Also ich war auch, muss ich sagen, lieber Französisch unterrichtet eigentlich als Sport, auch wenn das mehr Vor- und Nachbereitung war, aber das ist dann physisch, mental in dem Moment immer nicht so ganz anstrengend. Und das ging nur, indem man halt bestimmte Methoden angewendet hat. Ganz wichtig dabei sind Rituale. Die Kinder wissen, wo es zum Beginn losgeht. Es wird sich immer im gleichen Spot gesammelt. Es geht immer auf die gleiche Art und Weise los. Es geht immer los auch mit einem gemeinsamen Warm-up mit einem Spiel. Es ist ganz klar, wenn ein Zeichen ist, dann wird sich gemeinsam hingesetzt, dann kommt man in den Kreis. Also da werden einfach Rituale etabliert, wo klar ist, daran wird sich auch einfach gehalten. Und das gibt den Kindern eine Sicherheit und da muss man einfach eine gewisse Konsequenz, glaube ich, auch an den Tag legen, dass mit den Kindern auch kommunizieren, warum macht man das so und so. Rituale, ganz, ganz wichtig. Bei uns ganz klassisch zur Verabschiedung zum Beispiel, ist eigentlich jedes Mal so, wie ich dich immer begrüße, normalerweise im Podcast mit Hallo Juliane, ich grüße dich, ist bei den Kindern zum Abschluss immer und jetzt gibt's noch einen Applaus für euch in 3, 2, 1, Klatsch. Ab mit euch, wir sehen uns nächste Woche. Und das sind so Sachen, das gibt den Kindern Sicherheit, gibt mir auch Sicherheit und das funktioniert dann einfach ganz gut. Gleichzeitig auch so Sachen wie, wo positioniere ich mich eigentlich in der Halle? Die Kinder, die haben, ich kann ihnen ja nicht böse sein, wenn ich die in eine Situation reinbringe, wo die ja abgelenkt sein müssen. Also wenn die ganz viel zum Gucken haben, ne, hinter mir passiert irgendwas, dann gucken die dann natürlich hin. Und wenn in der Boulderhalle Leute sind, die da coole Boulder machen, die Kinder gucken die alle an und ich sitze dazwischen. Natürlich hört mir dann da keiner zu, das geht nicht. Also ich muss mich also auch so positionieren. Kinder gucken zum Beispiel zur Wand, das ist auch so ein ganz wichtiges Ding. Ich denke gerade sich Rituale ausdenken vor allem, das kann vielen wirklich sehr, sehr helfen.
Was ist noch so ein Ritual? Du hast dieses Beispiel mit dem Klatschen gerade genannt. Kannst du noch eins nennen?
Also wir spielen immer zum Anfang, meistens auch schon irgendwie was mit was Kletteriges mit dabei. Das sind eigentlich die gleichen drei Spiele immer in irgendwelchen Variationen. Das ist meistens auch in Teams. Also wir treffen uns vor einer Kletterhalle und dann haben sie 40 Sekunden Zeit, sich drüben in der Bodehalle der Größe nachzusortieren, dem Alter nachzusortieren, dem Vornamen und Nachnamen nachzusortieren, irgendwas, eine kleine Aufgabe. Dann sage ich, danach sortiert ihr euch und dann innerhalb von 40 Sekunden stehen die drüben perfekt aufgereiht und wir können die Teams einteilen. Mhm. So. Die wissen einfach, dass das immer so ist. Ich weiß, dass es auch funktioniert und dann ist 40 Sekunden Action und dann stehen sie schnurstracks da und dann können wir auch direkt loslegen. Das ist zum Beispiel auch so ein Ritual. Und auch generell natürlich einfach, wenn ich diese Phasen, die ich eigentlich immer versuche, doch zu haben im Unterricht, das ist an sich auch schon mal ein Ritual, das hilft ihnen natürlich auch, dass sie wissen, okay, jetzt wird gespielt, danach setzen wir uns hin, dann gibt es eine Info, dann wird sich spezifisch warm gemacht, dann gibt es nochmal Info und dann geht es in die Kletterphase rein. Also auch das ist ein Ritual, was denen auch hilft.
Okay. So, also diese Dinge, die du jetzt erklärt hast, die kommen halt daher, dass du diesen Background hast, dass du quasi ehemals Sportlehrer bist. Gibt es dann auch so Arbeitsweisen im Klettertraining, die gar nicht so sehr aus diesem ehemaligen Job entstanden sind, sondern auch einfach aus deiner eigenen Erfahrung als Kletterlehrer, Dinge, die du da für dich etabliert hast und gerne machst?
Also Klettertrainer und Sportlehrer sind am Ende zwei doch sehr, sehr unterschiedliche Sachen. Neben dem, was vermittle ich eigentlich den Schülern? Ich habe eben keinen Lehrplan, sondern ich habe eine Sportart, die den Kindern Spaß macht, wo ich total Spaß dran habe. Und kann das, was wir eigentlich gemeinsam lieben, denen noch weiter vermitteln und die dann noch ein bisschen besser bringen und die da auf einem Weg, den sie selber auch gestalten, begleiten. Das ist schon was sehr anderes als in der Schule, wo ich am Ende ja auch irgendwie immer eine Note haben möchte, wo eine Auswertung stattfinden muss, wo ich mit vielen Kindern arbeite, die auch ja gar keine Lust haben, auch beim Sport. Also da war ich im Ref dann doch sehr überrascht, wie viele Kinder auch gar keine Lust auf Sport haben. Das war wo ich meine eigene Lernbiografie erstmal nochmal hinterfragen musste, als jemand, der da eigentlich auch nicht zu halten war. Also die Art und Weise zu arbeiten ist schon auch sehr anders. Die Kinder duzen mich, man hat ein persönlicheres Verhältnis. Also das sind schon zwei sehr unterschiedliche Sachen. Ich denke, der Lehrerberuf hat mir da geholfen. Was ich aber auf jeden Fall überhaupt gar nicht gelernt habe, natürlich im REF, ist alles, was eben wirklich kletterspezifisch ist. Ich möchte jetzt eine gute Fußarbeit üben. Was sind denn eigentlich Übungen, die darauf gut vorbereiten? Und das sind so Sachen, die musste ich erstmal lernen. Aber es macht natürlich auch total Spaß mit einem coolen Kollegium, mit Input von Leuten, die den Junior Club auch schon länger gemacht haben, die da schon ein ganz cooles Repertoire haben, mit Übungen, die man sich dann nochmal selber raussucht und so. Mhm. Und ich bin auch lange nicht perfekt, muss ich auch sagen. Also da gibt es Leute, die haben da natürlich viel, 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 viel besseres Wissen. Alle, die da eine kletterspezifische Ausbildung haben. Ich denke auch, der DAV bereitet einen zumindest so, was die Methodenvielfalt auch angeht, darauf vor. Ja.
Mhm. Was für Tipps hast du denn noch zum Thema Motivation? Also wenn man Kinder anleitet und die aus irgendwelchen Gründen nicht so ganz bei der Sache sind.
Mhm. Ah ja, das sind schon zwei unterschiedliche Punkte. Vielleicht der zweite Punkt mal als erstes. Was mache ich, wenn Kinder kommen zu meinem Kurs und haben keinen Bock? Dann ist das völlig okay. Also es ist wirklich, ich habe da gar kein Problem mit. Wie gesagt, wir sind hier nicht in der Schule. Gut, in der Schule haben sie sowieso meistens keinen Bock. So. Aber das ist völlig in Ordnung, wenn man mal keinen Bock hat oder unmotiviert ist und keine Lust hat oder einen schlechten Tag hatte. Und das ist einerseits erfrischend, andererseits auch erschreckend zu sehen, wie die Kinder darauf reagieren, wenn man denen in so einer Situation einfach nur Verständnis entgegenbringt. Die sind dann ganz oft überrascht, dass die jetzt nicht irgendwie nochmal extra gepusht werden oder angemeckert oder dass sie sich jetzt irgendwie rechtfertigen müssen. So, ey, dir geht's heute scheiße. Nee. Dann ist es so. Versuch einfach Spaß zusammen zu gucken, was tut dir gerade gut. Versuch die anderen vielleicht nicht abzulenken oder sowas, wenn die klettern wollen, klar. Und dann ist es doch völlig in Ordnung. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich einfach, dass du da bist. So, das ist, also wie gehe ich mit Kindern um, die keine Motivation haben? Völlige Akzeptanz, Verständnis. Was natürlich nicht geht, ist, wenn Kinder monatelang kommen und einfach jeden Tag keinen Bock haben. Also was macht ihr denn hier? Eure Eltern zahlen da Geld für, es gibt andere Kinder, die wollen gerne. Also da kann man dann auch mal sagen, vielleicht suchst du dir einen anderen Sport. Und allgemein, wie motiviere ich Kinder? Also Ich glaube, wir hatten das schon mal drüber geredet, als es um die Folge und so ein bisschen auch, als ich immer erzählt hatte, dass ich keinen Bock mehr auf Bouldern hatte. Was ist eigentlich Motivation und wie entsteht eigentlich Motivation? Und das sind so drei Punkte, die da ganz wichtig sind und damit reinspielen. Das sind einmal Kompetenz erleben, also dass ich selber merke, ey, ich kann was. Das ist ein Autonomie erleben, also ich bin selber fähig, auch Ziele zu erreichen, Erfolgserlebnisse zu haben. Und das ist eine soziale Eingebundenheit, also wenn man merkt, dass man wirklich in einem sozialen Rahmen sich wohlfühlt. Und jeden dieser Punkte versuche ich wirklich relativ aktiv auch so ein bisschen zu forcieren. Zum Beispiel bei den Kleinkiddies, bei den Grundschülern, bei meinen Minis. Also liebe Grüße an Julian und Helena, falls sie es hören. Die sind so stolz auf sich, wenn die sich selber gegenseitig ablassen können. Also jedes bisschen, was ich denen an Autonomie zur Verfügung stelle, nee, ihr könnt das jetzt, ihr seid jetzt groß genug und sicher genug, macht das so und so. Jedes Mal, wenn ich denen Verantwortung übertrage, das ist so ein Erfolg für die. Kinder, die total aufgeregt sind und vielleicht ein bisschen wirr im Kopf sind. Den sage ich dann mal, wenn ein neues Kind mit dazukommt, du erklärst ihm jetzt, wie der Knoten funktioniert. Du erklärst ihm, wie das Sichern funktioniert. Und da sind Kinder, von denen man das vielleicht gar nicht denken würde, die haben auf einmal so, oh, ich habe jetzt die Verantwortung und ich kann das jetzt jemandem beibringen. Und die sind wie ausgetauscht teilweise. Das ist so schön zu erleben. Darüber entwickeln die Kompetenzerlebnisse. Ne? Kompetenz natürlich bei uns im Klettersport, wenn ich irgendwas geschafft habe. Also der Erfolg. Hatte ich auch schon gesagt, ne? Manche Kinder machen 3 Wochen lang so ein Ding, kommen dann endlich hoch und ich bin total hin und weg, wie die das endlich geschafft haben, wie die sich das erkämpft haben. Die kommen runter und sagen, okay, nächste Route jetzt. Mhm. So, und denen dann erstmal bewusst zu machen, und das muss man auch wirklich aktiv beibringen, ey, das ist total geil, was du gerade gemacht hast, das ist total cool. So, sei stolz darauf, ne? Und auch sich über sich selber freuen zu lernen. Wir machen viel Yoga zum Beispiel zusammen, da geht es viel um Selbstwahrnehmung auch, ne? Und was man alles so kann, wenn es am Ende noch den Abschluss gibt, was haben wir heute geschafft, dieses Kompetenzerleben wirklich aktiv zu forcieren, ist total wichtig. Und dann der dritte Punkt, die soziale Eingebundenheit. Das ist die Sache, wo ich wahrscheinlich auch relativ streng bin. Bei uns kann jeder mit jedem klettern. Und es sind nicht immer alle da. Mal ist der beste Kletterkumpel da, mal nicht. Und wenn ich von irgendjemandem höre, wenn ich da jetzt Kletterkinder zusammenstecke, irgendeine Form von, oh nee, oh nö. Also das ist der Punkt, wo ich dann schon ein bisschen fuchsig werde. Alles trotzdem, ich raste jetzt nicht aus oder sowas, ne? Aber da gibt es wirklich eine ganz klare Ansage, auch an die ganze Gruppe, das gibt es bei uns hier nicht. Wenn du oh nee sagst, was macht das mit dem anderen Kind? Mhm. Das fühlt sich dann erstmal so weggestoßen. Das ist ein total doofes Gefühl. Das spreche ich mit der ganzen Gruppe an. Und darüber hat sich dann auch, ne, auch ein Ritual, eine Sache, die man immer wieder anspricht, darüber hat sich inzwischen einfach eine, ja, Art und Weise des Zusammenseins entwickelt. Jeder kann mit jedem klettern. Und jetzt zu sehen, dass dann ein großes Kind ist, was ein kleines Kind mit unter den Arm nimmt und das anleitet, oder Kinder, die nichts miteinander zu tun haben, dass die einfach, ja, die würden in der Schule sich vielleicht nicht angucken, so, oder sonst in einem Verein. Und hier ist es aber so, ey, wir klettern jetzt zusammen, dann klettern wir zusammen. Dass das ganz wichtig ist, dass wir alle miteinander klarkommen und dass jedes Kind so sein kann, wie es auch ist und so akzeptiert wird, wie es ist. Das ist total wichtig. Und darüber sind die dann auch motiviert. Das Einzige, wenn sie nicht motiviert sind, ist halt, wenn irgendwie rechts, links irgendwas ist, was halt scheiße ist. Und das kann man dann akzeptieren, das ist okay.
Auch halt außerhalb der Halle irgendwie ein Thema,
genau, was sie mitbringen. Richtig.
Ja. Hm, ja. Na klar. Hm. Was ich noch spannend fände, ist, wenn du mal erzählst, wie du auf die verschiedenen Altersstufen auch eingehst. Also ein Grundschulkind hat ganz bestimmt andere Bedürfnisse als ein Teenie. Was bedeutet das für dich, für deine Planung des Trainings, ob das jetzt sehr kleine Kinder sind oder schon ältere Kinder? Was machst du da anders?
Also die kleinen Kiddies, die müssen sich einfach nur bewegen. Die wollen sich bewegen und die wachsen ganz automatisch an diesen Erfahrungen, die sammeln an der Wand und da besser werden, ne? Und denen will ich einfach nur maximal Freude und Spaß am Sport vermitteln. Wir haben eine Stunde Zeit und in dieser Stunde, da geht es nicht um Fußarbeit oder wie ich mich richtig eindrehe. Die sollen Spaß haben, Spaß haben, Spaß haben und so viel Bewegung wie möglich. Und bei den größeren Kindern, ja, da kommt es dann voll drauf an, also die größeren Kinder, das geht dann auch bei 11 los, ne? Und das sind dann praktisch Gruppen, in denen sind 11-, 12-jährige Kinder, aber auch 16-, 17-jährige Kinder. Und da muss man einfach ein bisschen gucken, wie reagieren die, was brauchen die auch. Und im Montagskurs zum Beispiel vor allem da sind eben auch ein paar größere Kinder mit dabei, naja, die sind eben für die soziale Eingebundenheit da. Die wollen ihre Freunde da treffen, die wollen ein bisschen bouldern und das ist auch völlig in Ordnung. Und dann lasse ich die das eben auch machen, gebe denen viel Autonomie, viel Freiheit. Solange sich eben bewegt wird und das jetzt hier nicht nur zum Kaffeeklatsch verfällt, ist das auch in Ordnung. So, und die Kleineren, die brauchen ein bisschen mehr Anleitung, die brauchen, wollen auch ein bisschen mehr Anleitung, wollen ein bisschen mehr Support und Unterstützung haben, wollen auch lieber Aufgaben vorgegeben haben. Kannst du mir sagen, welchen Bouldern ich machen soll? Das wird mich ein 17-jähriges Kind, geht so ab der Pubertät, sage ich mal, los, dass da immer weniger Input auch vom Trainer kommen soll. Die wollen dann lieber ihr eigenes Ding machen und die Kleinen, die fragen eben noch. Ist aber, glaube ich, weniger auf das Alter so spezifisch, als dass ich einfach da auf die unterschiedlichen Persönlichkeiten und Charaktere der Kinder eingehe.
Okay, verstehe. Noch eine andere Frage, die ich habe, weil ich das Thema auch schon mit anderen Trainerinnen und Trainern immer mal angesprochen habe und es sehr spannend finde, ist dieses Thema Körperwahrnehmung, Schmerzen und Verletzungen im Training. Also, dass es wichtig ist, dass man den Kindern sozusagen beibringt, auf ihren eigenen Körper zu hören, zu gucken, ist da jetzt eine Grenze, habe ich da jetzt Schmerzen? Mhm. Dass sie eben nicht so ein Ding haben, so, ja, ich muss jetzt trotzdem weitermachen, weil Trainer hat gesagt, ich muss jetzt diese Übung machen, ja? Auch wenn man merkt, oh, irgendwas ist nicht in Ordnung. Wie versuchst du da, den Kindern das beizubringen und die zu schulen, dass die schon auf ihren Körper hören sollten?
Ja, ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, das sind so zwei Aspekte. Das eine ist eben so die aktive Körperwahrnehmung. Ich mache mit den Kindern auch viel so Stabilisierungsübungen und auch einiges an Yoga. Da geht es um Atmung und genau. Oder auch ganz bewusstes Klettern. Ne? Also nicht nur einfach hochklettern, sondern ganz bewusste Bewegungen machen. Das sind alles Sachen, die so die eigene Körperwahrnehmung stärken und das eigene Körperbewusstsein verbessern, um so ein bisschen diese Fähigkeiten, sich auch selbst einzuschätzen, allgemein ausbilden zu können. Ich mache das alles in diesem kleinen Rahmen, wo mir das möglich ist. Ne? Ist jetzt hier nicht keine ganzheitliche Ausbildung, wie nehme ich meinen Körper richtig wahr. Aber das sind eben Aspekte, die immer mal mit reinfließen. Das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt ist einfach, die Kinder kommen komplett angstfrei, glaube ich, in die Kurse rein. So, ich habe einen Plan mit denen, aber ich zeige denen immer, ey, was habt ihr für Wünsche, was habt ihr für Bedürfnisse? Und ich glaube, ich hoffe zumindest, ich habe noch nie einem Kind, was irgendwie mit einem Problem auf mich zugekommen ist, dass ich das noch nie so abgewatscht habe. Also das versuche ich immer zu vermitteln, wenn das okay ist für dich, dann machst du das. Wenn du merkst, ey, das tut jetzt weh, dann musst du auch nicht weitermachen, alles gut, dann versuchst du was anderes zu machen, das ist völlig in Ordnung, dass sie einfach wissen, okay, also wir sind ja jetzt hier nicht in einem Leistungssport sollte man das wahrscheinlich auch nicht machen, ne? Aber wir sind hier zum Spaß haben, zum Besserwerden und Besserwerden machst du nicht, wenn du Schmerzen hast. Mhm. Also angstfrei sein. Ich denke, die Kinder merken schon ganz gut, dass sie dazu nichts gezwungen werden. Die machen das aus einer intrinsischen eigenen Motivation heraus.
Was würdest du sagen, sind für dich als Trainer so besonders schwierige oder herausfordernde Momente? Gibt es sowas auch?
Also das Glück überwiegt absolut. Das muss ich ganz klar sagen. Ich mache das einzig und allein, weil es mir wirklich eine Riesenfreude bereitet. So ein bisschen Wermutstropfen, sage ich mal, wenn Kinder, die lange dabei sind, so ein bisschen, ja, das Klettern dann so auslaufen lassen, dann was anderes machen. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber ist jetzt auch nicht so was, wo ich mir sage, das ist so richtig schwer. Ich würde noch nicht mal sagen, wenn es mir irgendwie schlecht geht oder sowas und ich mich dann so ein bisschen hochpushen muss, weil diese Kurse geben mir Energie. Also ich mache das wirklich, weil mir das Freude bringt. Deswegen auch da schwierig. Klar, wenn auf jeden Fall, wenn es bei der Bundesliga hart wird und Zeiten sind, wo ich einfach super, super viel arbeiten muss und dann vielleicht ein bisschen wenig Zeit habe, mich nicht so gut vorbereiten kann oder das ist dann ein bisschen schade oder wenn ich das mal spontan an Kollegen, Kolleginnen abgeben muss. Aber dass mir jetzt so Sachen richtig schwer fallen, nee, das macht einfach nur Bock. Ich mach's gern.
Und gibt es als Abschluss noch irgendwas, was du an andere Trainerinnen und Trainer weitergeben möchtest, was sie vielleicht mal auch ausprobieren können?
Ja, also habt auf jeden Fall Spaß dran, genießt es und seid stolz auf euch, ihr macht da was ganz Tolles. Das ist es.
Insofern, dass man was Tolles an andere kleine Menschen weitergibt, meinst du wahrscheinlich?
Ja, auf jeden Fall.
Okay, Jakob, danke. Voll cool, dass wir quasi auch diese andere Seite von dir jetzt mal kennenlernen konnten hier im Podcast.
Ja, ich hoffe, es war nicht zu langweilig und dass es ein bisschen entertaining war auf dem Weg zur nächsten Techniker-Bodo-Bundesliga-Station. Wir sehen uns im ROX. Ich freue mich drauf.
Bis dann. Danke dir.
Gerne, ciao.
Das war's für diese Folge im Techniker-Boulder-Bundesliga-Podcast. Danke an meine Gäste Yannick Nagel und Jakob Gorbunov. Viel Spaß beim Bouldern in Jena und wir hören uns wieder zum nächsten Spieltag im Südblock Berlin.